Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Frohgemuten-Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 26. August 2026. Heute trage ich die offizielle Weltwoche Uniform, unser Weltwoche-Polo-Shirt mit der zeitangemessenen, wichtigen Botschaft, die Weltwoche Schweizer Neutralität. Ja, man muss die Schweizer Neutralität wieder hervorkehren, man muss zu ihr stehen und vor allem muss man sie erklären. Die Schweizer sind selber im Begriff, den Kopf zu verlieren, nicht mehr zu wissen, zu verlernen, was die Neutralität ist. Allen voran die Neue Zürcher Zeitung. Das sind die Erwägungen, das sind die Argumentationen, die ich da in meiner schweizerischen Ausgabe vortrage, aber die schweizerische Neutralität, meine Damen und Herren, die Schweiz könnte eigentlich auch für die Bundesrepublik Deutschland ein inspirierender Orientierungspunkt auf der Landkarte sein. Nein, nicht alle Deutschen müssen jetzt in die Schweiz auswandern. Wir können auch nicht alle aufnehmen, aber vielleicht wäre es eine gar nicht so schlechte Idee, wenn die Deutschen etwas mehr Schweiz in Deutschland wagen würden. Da müssten nämlich nicht pro Jahr 30.000 bis 40.000 Deutsche ins kleinere Nachbarland kommen und hier natürlich das Fassungsvermögen unserer Eidgenossenschaft gelegentlich strapazieren. Mehr Schweiz wagen. Das wird eine zentrale Botschaft sein bei meinen Vorträgen. Jetzt dann gleich, ich freue mich, ab September in der Bundesrepublik. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, andere, da gibt's noch Tickets. Und zum Beispiel am Start 7. September, das ist der Montag. Türöffnung 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Lübeck, Norddeutschland, die reservierten Norddeutschen. Da gibt's noch Möglichkeiten, da können Sie sich ein Ticket sichern. Das wunderschöne Lübeck, die Thomas-Mann-Stadt, da werden natürlich Anklänge ebenfalls zu leisten sein. Ich wohne ja in der Schweiz, interessanter, sinnigerweise nicht weit vom früheren Thomas-Mann-Haus entfernt, in einer Gemeinde, in der er vor dem Zweiten Weltkrieg lebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er dann in die Schweiz nach Kilchberg auf die andere Seite des Sees. Dort lebte bis zu seinem Tod dann Goloman. Goloman übrigens langjähriger Weltwoche-Mitarbeiter und Leitartikler. Er wollte auch mal Chefredakteur werden. Aber die damaligen tonangebenden Kreise der Weltwoche, insbesondere der Gründer, sie waren der Auffassung, ja, der Goloman, der steht dem europäischen politischen Einigungsprozess zu wenig kritisch gegenüber. Also die Weltwoche-Gründer sahen schon früh, dass da dieses Brüsseler Ungetüm sich in eine falsche Richtung entwickelt. 7. September in Lübeck, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket auf weltwoche.de/vortrag/. Es ist wichtig, dass man diskutiert. Es läuft ja in Deutschland ein unglaublicher Meinungskampf jetzt auch vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Es gibt ja diese demokratisch, wirtschaftlich, intellektuell, politisch überhaupt nicht legitimierten Portale, wie sie da alle heißen, Kampakt und so weiter, die dann all jene Zeitungen und Portale wirtschaftlich zu schwächen versuchen, die eben eine andere Meinung bringen als der deutsche Medien-Mainstream. Das ist unglaublich. Die führen ja schwarze Listen für Unternehmen, wo man nicht inserieren darf, wo man nicht ins Internet gehen darf. Also Organisationen wie Kampakt, das sind totalitäre Organisationen, die der Meinungseinfalt zudienen, zutiefst undemokratisch, verbetonieren sie da einen Meinungskonformismus, eine Marschkolonnenmentalität, die an unheilvollste Passagen der europäischen Geschichte erinnert. Dies natürlich alles im Namen hehrer Ideale wie Demokratie. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine deutschen Organisationen und Zensurabteilungen, die uns Schweizern erklären, was eine Demokratie sein soll. Aber eben diese Organisationen versuchen natürlich im Medienbereich all jene Wettbewerber zu schwächen, die eine andere Sichtweise auf die politische Landschaft werfen, als dies eben von den Kartellmedien, von den alten Medien, von den hergebrachten Establishment-Medien gewünscht wird. Und an solchen Entwicklungen, an diesem Wirtschaftskrieg um die Information, an diesem Zensurkrieg, der natürlich Portale trifft wie News, andere, dass diese Organisationen ihre Demokratie in Deutschland schwächen. Und da ist es eben auch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und ich freue mich, da ein paar hoffentlich für Sie hilfreiche, interessante, horizonterweiternde Impulse da auf meinen Vortragsstationen bringen zu können. Lübeck am 7. September, das ist die erste Haltestelle, an der ich mich da aufmache. Mehr Schweiz wagen, mehr Neutralität wagen, darüber habe ich auch schon mit dem früheren Hamburger Oberbürgermeister Klaus von Donani intensiv mich unterhalten. Auch er ist ein Befürworter dieser Denkweise. Er sagt, für Deutschland, für die ganz spezielle Stellung Deutschlands jetzt nach dem Ende des Kalten Kriegs in dieser neuen multipolaren Welt der unterschiedlichen Machtreviere und Einflusszonen, wäre es für Deutschland nicht nur sinnvoll, sondern geradezu zwingend, sich der Neutralität nach schweizerischem Vorbild zu verschreiben, um so eben die eigenen Landesinteressen verträglich für die Nachbarn eben auch außenpolitisch zu spielen, durch eben die Enthaltsamkeit. Neutralität heißt außenpolitische Enthaltsamkeit. Und seien wir mal ehrlich, die Welt hat nicht auf die Schweiz gewartet, dass wir da unsere Kommentare zu allem und jedem abgeben. Aber die Welt hat auch nicht auf Deutschland gewartet, meine Damen und Herren. Das interessiert doch niemanden, was da deutsche Außenpolitiker permanent zu allen möglichen Konfliktfeldern sagen. Die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, das muss ich noch nachtragen, die ist ja jetzt verpflichtet worden von der Columbia University als Professorin. Und dazu gibt es im Internet jetzt eine ganze Reihe von heiteren Kommentaren, denn offensichtlich hat sie ja nie so richtig ein Studium abgeschlossen, keine Dissertation etc. Es gibt ja die Plagiatsvorwürfe bezüglich ihrer eigenen Biografie, die sie da geschrieben haben soll, aber eben abgeschrieben haben soll zum Teil mit also eben auch akademisch fragwürdigen Praktiken, aber es reicht immerhin für eine Professur an der renommierten Columbia University in New York. Was sind die grossen Themen, was sind die grossen Prioritäten neben der schweizerischen Neutralität? Natürlich die Leiden und Mühen des VW-Konzerns, der da wirklich an einer existenziellen Wegscheide steht. Und wenn man diesen Fall von außen betrachtet und analysiert, dann kommt da vor allem etwas zum Vorschein. Erstens, VW ist ein Konzern, bei dem die Politik viel zu viel zu sagen hat. Darum ist es eben auch mit dem Management, mit der ganzen Ausrichtung in die Binsen gegangen. Und zweitens zeigt sich natürlich an VW auch die Tragödie der deutschen Exportwirtschaft. Und wir haben darauf schon gelegentlich hingewiesen in früheren Jahren bei Weltwoche Daily. Man hat sich ja in Deutschland immer etwas gesonnt in dieser Rolle des Exportweltmeisters. Aber wir Schweizer haben immer darauf hingewiesen, Achtung, aufgepasst, ihr habt ein Exportdoping, sozusagen einen künstlichen Rückenwind, aber eben auch ein gefährliches Gift, das ihr in euer System habt einträufeln lassen. Und das ist der Euro. Das ist eine Währung, die zu schwach ist, zu billig für Deutschland, zu schwer allerdings für Länder wie Griechenland oder Italien, aber für eine leistungsfähige Exportindustrie wie diejenige Deutschlands ist der Euro ein süßes Gift, weil er natürlich die Exporte verbilligt angesichts der Produktivität der deutschen Industrie. Und wenn du eben einen Währungsbooster hast, dann vernachlässigst du die Produktivität, dann vernachlässigst du die Kosten, dann treibst du eben oder glaubst dir, höhere Kosten erlauben zu können, die höheren Arbeitskosten, all diese Dinge. Und unter dem künstlich erzeugten Schub, auch künstlich erzeugten Schub, dieses Exportweltmeistertitels, haben natürlich die deutschen Politiker alle möglichen sozialpolitischen Dummheiten gemacht. Und jetzt bekommt man die Quittung. Man ist nicht mehr wettbewerbsfähig genug. Und die Schwierigkeiten mit der Energie, die steigenden Energiepreise, auch das wieder eine Folge außenpolitischer Dummheiten, wäre viel klüger, wenn Deutschland neutral geblieben wäre. Die bringen jetzt diese tiefen strukturellen Schwächen zur Anschauung. Und wenn die deutschen Politiker sagen, wir brauchen ein ganz neues Businessmodell, dann ist das diese typische Imponiersprache, dieses großsprecherische Getue, das ist dummes Zeug. Nein, Deutschland braucht nicht ein völlig neues Modell. Deutschland muss einfach zurückkehren zu den Prinzipien der Marktwirtschaft, eines maßvollen Staates, einer maßvollen Regulierung, einer maßvollen Besteuerung und vor allem eben auch einer Außenpolitik, die realistisch ist und die der Tatsache Rechnung trägt, dass man selber keine Rohstoffe hat. Und wenn man keine Rohstoffe hat, dann muss man sie aus dem Ausland beschaffen und man muss sich fragen, wo beschaffe ich die am günstigsten? Und wenn die halt in Russland sind, dann ist das eine andere außenpolitische Lage, als wenn sie in einem anderen Land zu finden wären. Und die Illusion, dass man diese Energielieferungen über Nacht ersetzen könnte durch diese Luftschlösser da der Windparks und der Solaranlagen, das funktioniert eben nicht. Also dieser harte Schlag da, dieser Kinnhaken aus der Wirklichkeit, diese Realitätsabrissbirne, die jetzt die deutsche Industrie trifft, die hat insofern auch etwas Heilsames, man könnte sagen etwas Chemotherapeutisches, ist natürlich schlimm, hinterlässt den Patienten furchtbar verwüstet, aber es besteht dann immerhin die Hoffnung, dass der Patient die Sache überlebt und dann doch wieder gestärkt aus dem Ganzen hervorgeht. Das ist hier die aus meiner Sicht entscheidende Erkenntnis. Dolly Parton ist gestorben. Die Country-Ikone, nationaler Trauertag, Fahnen auf Halbmast. Trump spricht von einem wahren Verlust für Millionen. Die Country-Sängerin war ja so etwas wie die Madonna vor der Madonna. Eine unglaubliche, auch tüchtige Unternehmerin, die ein gewaltiges Vermögen sich erarbeitet hat mit ihrer Musik, aber eben auch mit ihrer kämpferisch, eine sehr zierliche Frau, die bis zuletzt, bis ins hohe Alter auf der Bühne gestanden ist. Ich habe größten Respekt. Wir haben in der Weltwoche schon sehr, sehr viele Artikel über Dolly Parton immer würdigend publiziert. Sie stand dann ja am Schluss etwas im Schatten da dieser anderen Ikonen, eben wie Madonna, aber sie ist sozusagen eine Art Urmadonna der amerikanischen Populärkultur, um in diesen Begriffen zu bleiben. Das süße Gift des Beifalls, das ist noch interessant heute in der FAZ, ein etwas kritischer Artikel über Mark Carney. Es prügeln jetzt ja alle auf Donald Trump ein mit seiner Zollpolitik gegenüber Kanada, aber auch da, ich warne einfach davor, diese Schnellschuss moralistischen Einschätzungen. Natürlich, von außen wirkt es etwas chaotisch, was Trump macht, und vielleicht ist es das auch, aber diesen Einseitigkeiten kann man nicht trauen in unseren Medien, also deshalb wohltuend hier in der FAZ mal ein etwas anderer Akzent. Und dann dieser Landrat Stefan Kert, über den ich schon gestern gesprochen habe, der hält sich da in den Schlagzeilen, die Migrationspolitik ist der Indikator für den Grad des Wahnsinns, sagt dieser frühere Sozialdemokrat, der eben noch auf dem Boden der Wirklichkeit zu stehen scheint. Den Blick auf Putin richten, ja, wenn irgendetwas schief geht, wenn irgendwo eine Drohne gesichtet wird, da muss ja Putin dahinter stecken. Deutschlands Kanzler Merz möchte dazu bald etwas sagen, hat da offenbar Fakten. Das ist immer die gleiche Leier. Man steigert sich da in eine Feindseligkeit hinein. Und selbst wenn es wahr sein sollte, dass die Russen jetzt zunehmend auch deutsche Ziele ins Visier nehmen, ja, dann ist das eben auch eine Folge des deutschen Verhaltens, die Ukraine immer mehr aufzumunitionieren, dass die Ukraine ihrerseits in Russland tief im russischen Gelände Ziele treffen kann. Und Sie erinnern sich noch bis vor kurzem unter einem Kanzler Scholz, den man mittlerweile schon dem Segen des Vergessens, der Gnade des Vergessens anheimgegeben hat. Dieser Kanzler Scholz, er war noch einer, der hier rote Linie gezogen hat und gesagt hat, nein, wir wollen nicht, dass die Ukrainer da tief ins russische Gelände eingreifen. Aber dieser Hochmut, diese deutsche militaristische Arroganz, ein Pseudomilitarismus, ein Militarismus ohne Militär, das ist etwas vom Allerverrücktesten, der erhebt eben hier sein Gorgonenhaupt. Das geht einfach in die falsche Richtung. Journalisten rempeln für die AfD, offenbar hat da ein Journalist die Journalisten angerempelt und darüber empören sich jetzt die Medien. Ja gut, die Journalisten rempeln ja dauernd die AfD an und dies eben auch mit sehr, sehr viel Fake News Unterstellungen. Die größte Unterstellung ist ja, dass die AfD eine Nazi-Partei sein soll. Und das ist so grotesk, meine Damen und Herren, vor allem auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, weil wenn die AfD so ist wie die NSDAP, dann wäre die NSDAP ja dadurch aufs Unglaublichste verharmlost. Aber das haben wir hier schon oft gesagt. Das wissen die Deutschen ja auch. Darum glaubt diesen Krempel auch niemand mehr. Viele Westdeutsche haben mittlerweile die Nase voll. Ja, auch hier bewirtschaftet die FAZ aus Frankfurt. Sie bewirtschaftet hier das westdeutsche Ressentiment gegenüber diesen impertinenten Ostdeutschen. Was fällt euch eigentlich ein, da immer einen dummen Latz zu haben? Wir haben doch euch alles bezahlt. Wir sind doch die Grossartigen. Ihr sollt euch gefälligst nach uns richten. So geht's nicht, Freunde. Man muss eben miteinander reden. Das sind eben die aggressiven Töne, die sich da einschleichen. Aber wir bleiben zuversichtlich, meine Damen und Herren. Die Lage ist natürlich ernst. Es ist eskalationsproblematisch. Aber wissen Sie, der Mensch ist dann eben doch, und vielleicht eben auch der deutsche Politiker, in der Lage, aufgrund von existenziellen Bedrohungen zur Besinnung zu kommen. Und manchmal muss man in ganz schwierige Situationen sich selber hineinmanövrieren, um dann eben wieder zu dem zu finden, was eigentlich erstrebenswert wäre. Das ist sozusagen die Dialektik der Geschichte, die dann immer wieder missverstanden wird. Ah, sie wollen das Unheil rechtfertigen. Sie wollen quasi sagen, der Zweite Weltkrieg war eine gute Sache, weil nachher eben die Deutschen gelernt haben, dass sie mit dieser hitlerschen Machtpolitik nicht zum Ziel kommen. Das klingt natürlich unglaublich zynisch, aber völlig falsch ist es natürlich nicht. Selbstverständlich wäre es besser, wenn man nicht gerade einen Zweiten Weltkrieg braucht, um herauszufinden, dass das nicht das Beste ist, was da eine gewisse Regierung in Berlin getan hat. Aber der Mensch ist eben, wie er ist, und bestimmte Länder sind da offensichtlich etwas harziger beim Lernen unterwegs. Und die sind nicht so schnell. Manchmal braucht es etwas mehr, bis sie es erlicken. Aber am Ende des Tages, und das ist etwas, was einen immer wieder mit Zuversicht erfüllt, haben doch die Menschen es immer wieder geschafft, die Probleme, die sie sich selber eingebrockt haben, auch wieder auszubrocken, wenn auch mit rückblickend jeweils fürchterlichen, ganz schlimmen Kosten. Und die heutigen Generationen, die können im Grunde nur etwas machen. Sie können und müssen aufhören, sich permanent mit moralischem Dünkel rückblickend auf frühere Generationen aufzuspielen. Uns könnte das nie passieren. Nein, diese fürchterlichen Deutschen da der 30er Jahre und unsere Vorfahren, was waren das für schlimme Kerle? Dieser Hochmut ist gefährlich. Und das ist das Merkmal auch etwas heutiger Politikergenerationen. Die sind derart besoffen von ihrer angeblichen moralischen Vortrefflichkeit, dass sie gar nicht mehr merken, in was für einen Salat, in was für eine Soße sie da selber abrutschen. Und wenn man sich einmal im Bunde fühlt, mit den höchsten Idealen, ja, wir stehen doch für die Demokratie, wir stehen für den Rechtsstaat, wir stehen für die Freiheit. Ja, dann ermächtigt man sich eben auch zu Methoden, um eben diese hehren Ziele zu erreichen, die alles andere als positiv sind. Das ist immer das ganz Gefährliche dieser Gesinnungsethiker. Die sind dermaßen hypnotisiert von ihren Zielen, dass sie sagen, ja, wir können auch die schurkischsten Mittel anwenden, um diese grossartigen Ziele zu erreichen. Denn die Grossartigkeit, die angebliche Grossartigkeit der eigenen Ziele, die überblendet ja dann den verbrecherischen Charakter der Methoden, den man zur Erreichung dieser Ziele anwendet. Und das ist auch etwas, was wir heute, Entschuldigung, in Deutschland wieder erleben. Wenn da die Demokratie außer Kraft gesetzt wird, wenn eben Organisationen kommen, die Andersdenkende, die Medien mit einer anderen Meinung da in den Senkel stellen wollen, Wirtschaftskrieg führen gegen andere Meinungen und so weiter im Namen der Demokratie. Dabei ist ja die Demokratie die Staatsform der Alternativen. Aber diese Organisationen, die natürlich auch staatlich alimentiert werden, die arbeiten auf die Alternativlosigkeit hin. Das heißt, sie zerstören die Demokratie. Aber das muss man alles zuerst lernen. Und das läuft momentan in Deutschland mit verderblichen Auswirkungen, selbstverständlich auch auf andere Länder, weil Deutschland natürlich ein grosses Land ist. Also hier ist noch sehr viel nachzuholen, sehr viel wieder zu ergründen. Und man sieht in dem Ganzen natürlich auch, dass Deutschland eine noch junge Demokratie ist. Eine junge Demokratie. Und deshalb eben auch diese Verirrungen, die wir da in unserer Sendung, aber stets zuversichtlich kommentieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf morgen, auf die nächste Sendung, und vor allem freue ich mich, Sie dann spätestens am 7. September in Lübeck persönlich kennenzulernen. Bin sehr gespannt. Und ja, nur noch ein paar Mal schlafen und dann ist es soweit. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.